Lange Zeit gelten Pfarrer als das ultimativ Gute in einer Gemeinde. Dass das nicht immer der Wahrheit entspricht, ist in den letzten Jahrzehnten immer klarer geworden. Vor über 100 Jahren schaffte es einer sogar auf den elektrischen Stuhl, der einzige Geistliche, dem dieses Schicksal zuteil wurde. Servus.
Grüß dich.
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und ich bin Amre Baumgartl.
5. September 1913. Zwei Personen gehen am Ufer des Hudson River in New Jersey entlang, als sie ein angespültes Päckchen finden. Sie öffnen es und bereuen augenblicklich, das getan zu haben. In Packpapier, Zeitungspapier und einen Kissenbezug eingeschlagen finden sie nämlich eine Hälfte des kopflosen Torsos einer Frau. Einen Tag später taucht etwa 5 Kilometer weiter den Fluss runter ein ähnliches Päckchen auf, ein Kopfkissenbezug mit der unteren Hälfte eines weiblichen Torsos, ebenfalls in Zeitungen und Packpapier gewickelt. Auf dem Kissenbezug ist ein gesticktes Monogramm mit dem Buchstaben A. Beide Pakete waren mit graugrünem Schiefer beschwert worden. Das ist auch der Grund, warum dieser Fall sofort von New Jersey, wo beide Teile gefunden werden, nach New York abgegeben wird. In New Jersey ist Schiefer eine Seltenheit, auf der anderen Seite des Hudson River in Manhattan kommt er jedoch häufig vor. Daher wird davon ausgegangen, dass der Mord in New York stattgefunden haben muss. Ein weiterer Hinweis ist das Schild des Herstellers des Kopfkissenbezugs, das der Mörder wohl vergessen hatte herauszutrennen, oder er hat es einfach nicht bedacht. Die Firma heißt Robinson Roders und dank ihrer Aufzeichnungen wissen die Ermittler bald, wann und wo diese Kopfkissenbezüge verkauft wurden. Sie waren in einem Laden in der 8th Avenue in Harlem verkauft und am 25. August an eine Adresse gleich um die Ecke geliefert worden, in die Bradhurst Avenue 68.
Und wer war in diesen Bezügen?
Man weiß noch nicht, wer die Tote ist. Der Gerichtsmediziner meint, dass sie vermutlich noch keine 30 war, eher so um die 20, 1,65 Meter groß und zwischen 55 und 60 Kilo wog. Sie kann außerdem nicht mehr als ein paar Tage im Wasser gelegen sein. Jetzt melden sich drei Personen, die meinen, dass sie die Tote kennen. Einer hält sie für seine Tochter, die wird aber quicklebendig in Long Island gefunden.
Gut.
Einer hält sie für seine Frau, aber die macht sich in Havanna eine gute Zeit.
Auch gut.
Und der dritte hält sie für seine Schwester, doch seine Mutter und zwei andere Schwestern, die den Rumpf begutachten, schließen aus, dass es die Gesuchte ist.
Das heißt, der Kopf fehlt noch.
Der Kopf fehlt und die Beine fehlen auch. Also du hast einen in zwei Teile geschnittenen Rumpf.
Mhm.
Der Kopf ist eben noch verschollen, aber ein paar Leute erzählen, dass sie um diese Zeit herum einen Kopf im Wasser des Flusses treiben gesehen haben. Aber das kann nicht bewiesen werden. Und sie haben es auch nicht geschafft, ihn aus dem Wasser zu fischen.
Ja, oder... Das erregt doch Aufmerksamkeit, oder? Also wenn ich annehme, dass da ein Kopf treibt.
Ja, also es hat jemand tatsächlich versucht, das Ding rauszufischen, Es ist ihm irgendwie immer wieder entglitten. Und es könnte ja auch ein Kohlkopf sein, also es, oder irgendetwas anderes. Es muss nicht tatsächlich ein menschlicher Kopf gewesen sein. Was der Gerichtsmediziner bei der Obduktion allerdings noch feststellt, ist, dass die Frau kurz vor ihrem Tod entbunden hat, und das muss eine Frühgeburt gewesen sein. An der Adresse in Harlem, die die Polizei nun von dem Verkäufer des Kissenbezugs erhält, wird vom Vermieter bestätigt, dass hier bis vor kurzem eine Frau, auf diese Beschreibung zutrifft, gelebt hat. Sie ist erst 2 Wochen zuvor hier eingezogen. Angemietet hat das kleine Apartment ein Familienmitglied von ihr, ein Mann namens Hans Schmidt. Als die Polizisten die Wohnung betreten, bleibt ihnen erstmal die Spucke weg. Hier war ganz klar ein Mord begangen worden. Zwar hatte sich jemand die Mühe gemacht und versucht, Wände und Böden mit Seife von Unmengen von Blut zu reinigen, aber damit hat er keinen großen Erfolg gehabt.
Ich stelle mir das gerade sehr verschmiert vor. Nicht wirklich sauber, aber noch mehr verteilt.
Also es ist wohl so, dass vor allem in den Ecken und an den Rändern noch sehr viel Blut zu sehen ist. Wir werden nachher erfahren, warum das so ist.
Okay.
In einem Koffer findet Inspektor Joseph Furrow Briefe, die an eine Anna Aumüller adressiert sind, darunter einige von einem Herrn Hans Schmidt, außerdem ein Taschentuch mit einem gestickten A sowie eine Handsäge und ein 30 cm langes Fleischermesser.
Gut, ab jetzt ist irgendwie klar, dass Hans Schmidt etwas mit dem Tod von Anna zu tun hat, oder?
Ja, diesen Verdacht haben die Ermittler auch, oder sie erhoffen sich von ihm zumindest Hinweise, die zu einem anderen Täter führen können. Die Briefe führen sie zuerst zur Kirche des heiligen Bonifaz in der 42. Straße, wo Anna Aumüller, eine 21-jährige deutsche Emigrantin, eine Zeit lang gearbeitet hatte. Von dort führt die Spur weiter Richtung Norden zur St. Joseph's Church. Hier ist ein Hans Schmidt als Priester angestellt. Als Hans die Polizisten sieht, bricht er in Tränen aus und gesteht.
Das war's. Nein. Wer ist Hans Schmidt? Klär mich auf.
Machen wir einen kleinen Rückblick. Hans Schmidt wird am 15. Juni 1881 im bayerischen Aschaffenburg geboren. Seine Mutter Gertrude Schmidt, geborene Miller, ist Katholikin, sein Vater Heinrich ist Protestant. Er arbeitet bei der Bahn und verbringt kaum Zeit zu Hause. Hans hat 9 Geschwister. Er ist davon der 6. Gertrude ist der Aufgabe, sich allein um 10 Kinder und den Haushalt zu kümmern, nicht gewachsen. Mit den Jahren wird sie zu einer religiösen Fanatikerin, die oft eher im abgedunkelten Zimmer sitzt und in der Bibel liest, als dass sie sich um ihren Nachwuchs kümmert.
Aber ganz ehrlich, 10 Kinder und Haushalt, ganz allein. Also da kann ich es gut verstehen, dass man irgendwie durchdreht oder sich halt irgendwie irgendwohin flüchtet in den dunklen Raum, in die Bibel.
Ja, ja, absolut, das kann ich auch gut nachvollziehen. Es ist nicht gerade fair, so etwas zu erwarten von jemandem.
Ja, überhaupt nicht. Also es reicht auch schon, bei einem Kind ist es nicht fair, etwas zu erwarten. Aber bei 10?
10 sind nochmal eine ganz andere Aufgabe.
Ja.
Sie versucht auch, ihre Kinder mit zur Kirche zu nehmen, aber die haben daran weitaus weniger Interesse. Nur Hans ist da ganz bei ihr. Mit ihm kann sie ihre Leidenschaft teilen. Im Alter von 7 Jahren entdeckt der Junge ein Mal an der linken Seite seines Brustkorbs, eine hellrosa Hautstelle, die ca. 4x8 cm misst. Gertrude sagt ihm, dass Gott ihn damit gezeichnet hat. Er ist auserwählt, denn diese Stelle sei genau wie die, die die Römer Jesus am Kreuz mit einer Lanze zugefügt hätten. Sie näht dem Jungen kleine Priestergewänder, die er zu Hause trägt. So steigern sich Mutter und Sohn zusammen in einen religiösen Wahn hinein, den außer ihnen niemand nachvollziehen kann. Zu seinen Geschwistern hat Hans keine enge Beziehung, sie finden den kleinen Priester seltsam. Nur eine ältere Schwester hat so etwas wie eine liebevolle Beziehung zu ihm. Freunde hat Hans auch so gut wie keine, auch wenn er ab und an mit einem Jungen Doktor spielt.
Und sein Vater? Wie ist da die Beziehung?
Nicht gut. Der ist sowieso kaum zu Hause, weil er wegen der Arbeit oft auf Reisen ist. Außerdem verlangt er, der Protestant, von seiner Frau, der Katholikin, dass sie auch protestantisch wird und ihre 10 Kinder so erzieht, worauf sie aber pfeift.
Das finde ich gut.
Ja, die denkt sich wahrscheinlich, ja, du lässt mich da allein verrotten, während du durch die Lande ziehst. Und
jetzt soll ich noch deine Arbeit.
Ich mach, was ich will.
Richtig.
Hans entwickelt bald eine neue Vorliebe, neben Religion und nackten, gleichaltrigen Buben also. Er sieht seiner Mutter beim Schlachten von Hühnern zu und spielt danach mit den abgetrennten Köpfen. Eines Tages bringt Gertrude 3 Gänse vom Markt nach Hause, um sie zu mästen und später ihre Federn für Kissen zu gebrauchen. Bald darauf sind 2 der 3 Gänse aus ihrem Stall verschwunden. Heinrich entdeckt die Vögel im nahen Wald. Jemand hat ihnen die Köpfe abgetrennt. Es war Hans, aus seiner Hose läuft das Blut.
Wie, aus seiner Hose?
Ja, ich habe vorhin etwas nicht erwähnt, das der Familie zu diesem Zeitpunkt schon bekannt ist. Hans wird von Blut ungeheuer geil und er wurde schon dabei gesehen, wie er einen blutigen Hühnerkopf auf seinen irrigierten Penis gesteckt hat. Etwas Ähnliches ist wohl hier auch geschehen.
Aha.
Seine Vorliebe entwickelt sich auch hier weiter. Bald sitzt er stundenlang beim Schlachthof und sieht zu, wie Schweine und Rinder geschlachtet werden. Die Arbeiter verstört das, Sie erzählen Hans Vater davon. Der verprügelt den Jungen, aber das hält ihn nicht davon ab, am nächsten Tag schon wieder dort zu sitzen. Ab und an bringt er seinen Freund Fritz mit, das ist der, mit dem er schon früher Doktor gespielt hat, und dann sitzen sie da, essen Äpfel und ergötzen sich an den Schreien und dem Blut der Tiere, und dabei bringen sie sich gegenseitig manuell zum Höhepunkt.
Wie alt sind sie da?
Das geht so, bis sie circa 14 Jahre alt sind. Also Anfang der Pubertät.
Ausprobieren.
Ja.
Aber es ist schon seltsam, das dann mit Schlachten und Blut in Verbindung zu bringen. Finde ich.
Das ist etwas ungewöhnlich, ja, durchaus.
Ja, ungewöhnlich, schön formuliert, ja.
In dieser Zeit tauchen auch immer wieder die verstümmelten Leichen von kleinen Tieren wie Kaninchen und Eichhörnchen in der Gegend auf. Jeder weiß wohl, wer die Tiere getötet und entstellt haben muss, aber die Menschen haben auch in zunehmendem Maße Angst vor dem Jungen.
Wow, okay, also ein creepy Nachbarschaftsjunge.
Ja, oh ja. Heinrich bekommt es selbst auch mit der Angst zu tun. Er fürchtet, dass sein Sohn verrückt sein könnte. In beiden Familien gab es nämlich schon mehrere Fälle von psychischen Erkrankungen, die schlimm geendet haben. Heinrichs Vater war ein schwerer Alkoholiker und hat deswegen lange Zeit in einer psychiatrischen Heilanstalt verbracht. Wobei kann man das zu dieser Zeit tatsächlich Heilanstalt nennen. Ja, sie haben es versucht, aber die Mittel, mit denen sie es versucht haben, von denen hält man sich heute fern. Heinrichs Bruder verbrachte quasi sein gesamtes Erwachsenenleben in einer solchen Klinik, wo er dann auch stirbt. Und auch in Gertrudes Familie sind psychische Krankheiten keine Seltenheit. Ihr Großvater erhängt sich, den Grund dafür kennen wir natürlich nicht, und ihr Bruder ist dafür bekannt, sich immer wieder schwer selbst zu verletzen, bis er sich schließlich eines Tages erschießt. Und ganz ehrlich, Gertrudes Flucht in diesen religiösen Wahn deutet jetzt auch nicht unbedingt auf eine stabile Psyche hin.
Ja.
1895 ist Hans 14 Jahre alt. Die Familie zieht nach Mainz, wo Hans eine Schule besucht, die quasi eine Vorstufe für das Priesterseminar ist. Dort wird nämlich ein besonderer Fokus auf Latein gelegt. Der Junge verbringt nun seine gesamte Zeit entweder mit der Nase in seinen Büchern oder mit dem Geigenspiel. Nach der Schule besucht er das Priesterseminar, wo ihm erstmals Zweifel kommen. Er fragt sich, ob er Mönch werden solle oder doch lieber Atheist.
Ja.
Eine Stimme, die in der Kapelle zu ihm spricht, ruft ihn jedoch auf seinen Pfad zurück. Bei seinen Mitschülern macht er sich bald unbeliebt.
Ständig hatte ich Ärger wegen der Regeln des Seminars. Ich hasste die sogenannte Hausordnung, mit der ich immerzu konfrontiert wurde. Ich wollte lernen, wenn die anderen schliefen und schlafen, wenn die anderen lernten. Die ständigen Reibungen hatten kein Ende. Ich musste für jedes kleine Ding um Erlaubnis bitten.
Hans versucht, gegen seine Homosexualität anzukämpfen, die ihm als gläubigem Katholiken als Sünde gegen Gott erscheint. 1904 geht Hans nach München, um seine Studien dort weiterzuführen. Er behauptet, Arzt zu sein und wird schließlich verhaftet, weil er anderen Studenten, die bei Prüfungen durchgefallen waren, Diplome ausstellt. Gleichzeitig ist er dafür bekannt, all sein Geld den Armen zu geben. Das ist es, was ihm schließlich auch den Arsch rettet. Das und ein guter Anwalt, der ihn aufgrund seiner psychischen Instabilität nicht für fit genug hält, um ins Gefängnis zu gehen.
Punkt.
Ja.
Er wird aber nicht in eine sogenannte Heilanstalt eingewiesen. Er wird einfach nur nicht verurteilt, weil er psychisch zu instabil ist.
Ja.
Also darf er weiter auf freiem Fuß all seinen Leidenschaften frönen.
Im Grunde passiert jetzt noch nicht viel, genau.
Aber macht er sonst noch irgendwas? Also außer eben falsche Diplome ausstellen und sich als Arzt ausgeben und
ja,
nicht wissen, ob er Mönch oder Atheist werden soll?
Schön, dass du fragst. Er fährt am helllichten Tag nur in der Unterhose Fahrrad. Er spuckt in Gesprächen plötzlich irgendwelche Sätze aus, die mit dem Thema überhaupt gar nichts zu tun haben. Und redet dann ganz normal weiter. Und auch die Messen, die er hält, werden immer wirrer und unverständlicher und haben schließlich oft gar nichts mehr mit Religion oder Kirche zu tun. Er wird für einen Monat auf Kur geschickt und dann in ein Kloster versetzt. Da wollen sie ihn aber auch nicht lang haben. Schließlich kehrt er nach Mainz auf das Seminar zurück. Und hier dürfte es ihm wieder recht gut gehen, denn im Dezember 1906 erlangt er die Priesterweihe. Darüber sagt er:
Der Bischof hat mir allein die Weihe gegeben. Ich spreche nicht gerne darüber. Die wahre Ordination hat in der Nacht davor stattgefunden. Die heilige Elisabeth ordinierte mich selbst. Ich betete an meinem Bett, als sie mir erschien und sagte: Hiermit weihe ich dich zum Priester. Dann ist sie verschwunden. Während ihrer Erscheinung war ein Licht im Raum. Ich habe niemandem davon erzählt. Ich hielt es für das Beste so, sie hätten sich über mich lustig gemacht. Sie haben mich immer wegen solcher Dinge ausgelacht. Sie erwarteten, dass alle so sind wie sie. Aber Gott spricht mit jedem anders.
Hans wird mehrmals versetzt. Er versucht, gegen seine Gelüste den Ministranten gegenüber anzukämpfen, aber im Beichtstuhl vergeht er sich dann doch immer wieder an ihnen. Da war es wohl irgendwie vor Gott okay. Also außerhalb des Beichtstuhls nicht, aber darin schon.
Ja, weil dann kann man ja auch gleich wieder beichten, weil man ja eh schon im Beichtstuhl ist,
möglich.
Oder wie?
Möglich.
Ach Gott, okay.
Seine Beweggründe kenne ich jetzt auch nicht.
Ja.
Mit Frauen lässt er sich auch ein, vornehmlich mit Sexarbeiterinnen. Er findet diese Beziehungen aber eher deprimierend als befriedigend. Er stiehlt Geld und Essen und verteilt es an Menschen, von denen er meint, dass sie es verdient hätten. In den Messen hält er sich nicht an die Regeln der katholischen Kirche und verärgert und verängstigt dadurch viele Menschen. 1908 ist er bereits so in Verruf geraten, dass er in Deutschland nicht mehr vermittelt werden kann.
Und Deutschland ist groß. Und ich meine, sein Ruf muss ihm mal vorauseilen, weil wir sprechen von 1908. Da gab's noch kein Social Media und
Das ist natürlich
Internet.
Wahr, aber wenn der Bischof sagt, Junge, du bist so komisch, das können wir nicht machen, dann kann er eben nicht mehr vermittelt werden. Also da müssen die Kirchen selbst nicht mal was davon wissen. Oder die Pfarren selbst.
Ach so, ja gut, ja.
Jetzt klaut er noch ein bisschen mehr Geld, leiht sich welches von seinem Vater und besteigt im Juli 1909 einen Dampfer in Richtung der USA. Seine erste Stelle in Louisville, Kentucky, behält er aufgrund eines Streits mit dem dortigen Priester nur in etwa ein halbes Jahr. Er wird weiter nach Trenton, New Jersey und schließlich in die Kirche St. Boniface in New York City versetzt. Hier trifft er Anna Aumüller. Anna Aumüller wird 1892 geboren. Sie stammt aus Ödenburg in Österreich-Ungarn. Das ist heute die Stadt Sopron in Ungarn. Nach dem Tod ihrer Eltern wird sie von ihrer Tante aufgezogen, die sie mit 17 oder 18 Jahren nach New York schickt. Zuerst lebt Anna hier bei Bekannten ihrer Tante, aber bald nimmt sie eine Stelle als Haushälterin im Pfarrhaus der Kirche des St. Bonifaz an.
Also da, wo Hans schon arbeitet.
Genau. Hier lernen sie sich also kennen und lieben, trotz anfänglicher Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten, die ganz normal sind, weil er offiziell ja keine Frau haben darf, oder gehören da noch andere Schwierigkeiten dazu?
Das ist ein guter Punkt, ja. Da gehört aber auch noch etwas anderes dazu. Zum einen möchte die katholisch erzogene Anna vermutlich keine sexuelle Beziehung vor der Ehe und lehnt die Avancen von Hans ab. Zum anderen will der eigentlich nur etwas von ihr, weil die Stimme Gottes ihm befiehlt, Anna zu lieben. So wird er das später zumindest zu Protokoll geben.
Gott befiehlt es ihm, Anna zu lieben. Also muss er, der arme Priester, die junge Anna lieben.
Ja, richtig. Also, was ich mir denke, ist, dass Hans mit seiner Sexualität nicht zurechtkommt und vielleicht nicht weiß, welches Label, quasi, die wir heute haben, trifft auf mich zu. Bin ich schwul? Bin ich bi? Versuche ich es mit den Frauen eigentlich nur, weil ich weiß, in Anführungszeichen, als guter Katholik, es ist falsch, etwas mit anderen Männern anzufangen. Das ist natürlich nicht so, bitteschön, ja.
Aber pflegt er noch Beziehung zu anderen Männern?
Ja, ja, durchaus.
Mhm.
Ende 1912 beginnt er eine Beziehung zu dem Zahnarzt Ernest Murat, mit dem zusammen er außerdem Geld fälscht.
Auch noch? Okay, ja.
Ja, der wird deswegen auch später vor Gericht kommen. Diese Beziehung ist ihm viel lieber als die mit Anna, sagt er später. Aber Gott hat ihm ja befohlen, diese junge Frau zu lieben, also muss er wohl. Die Beziehung zu Anna bleibt auch aufrecht, nachdem er in die St. Joseph's Church versetzt wird. Hans verspricht Anna, für sie das Amt des Priesters zu verlassen, damit er sie offiziell heiraten kann und sie miteinander eine Familie gründen können. Bevor das geschehen kann, heiraten sie allerdings schon mal in einer geheimen Zeremonie, die er selbst durchführt.
Ja, sehr praktisch, wenn man Priester ist.
Er beginnt die Stimme Gottes immer öfter und immer klarer zu hören. Nicht nur die Stimme Gottes, sondern auch die Stimme der heiligen Elisabeth von Ungarn. Es ist überliefert, dass die beiden einmal auf dem Altar in der Josefskirche miteinander Sex haben, als er Gott zum ersten Mal sagen hört, dass er ihm Anna opfern solle. Bald ist Anna schwanger, aber das hält die Stimme in Hans Kopf auch nicht auf. Sie sagt ihm immer wieder, dass er Anna opfern muss. Am 2. September 1913 gibt er endlich nach. Als Anna schläft, schneidet er ihre Kehle durch und trinkt ihr Blut, während er sie angeblich ein letztes Mal fickt. Als er fertig ist, schleppt er ihre Leiche ins Badezimmer und zerteilt sie. Da er in München ein Semester lang Medizin studiert hat, du erinnerst dich, er hat sich ja auch dort als Arzt ausgegeben,
ja.
Inklusive selbstgefälschtem Diplom und allem.
Mhm.
Und vermutlich durch seine stundenlangen Besuche des Schlachthofs weiß er, wie man einen Körper zerteilt. Anschließend verpackt er sie portionsweise und wirft die Einzelteile, beschwert mit Granitplatten, von einer Fähre in den Hudson. Das dauert mehrere Stunden, er muss jedes Päckchen einzeln transportieren, dazwischen geht er immer wieder zu der Baustelle, von der er die Schieferplatten holt. Als es hell wird, muss er aufhören, aber in der nächsten Nacht macht er genauso weiter.
Es ist halt auch echt mühsam, so Leichenteile zu verschwinden zu lassen.
Ja, und du kannst halt immer nur ein Paket tragen, weil es ist schon auch schwer und du hast nur zwei Arme.
Ja, das hätte man halt auch echt früher überlegen müssen.
Darüber hat Gott wohl nichts gesagt.
Ach so, ja. Also war Gott da nachlässig mit der Aufgabe der Ausführung des Plans?
Nun ja, der Auftrag war gegeben, aber wie, das war ihm halt immer noch selbst überlassen. Als Hans alle Einzelteile von Anna in den Fluss geschmissen hat, trägt er die blutige Matratze zu einem unbebauten Grundstück und verbrennt sie, wobei mehrere Personen sich um das Feuer versammeln. Als er in die neue Wohnung zurückkehrt, beginnt er sie zu putzen. Aber weil es die meiste Zeit, wo er in dieser Wohnung ist, dunkel ist, sieht er wohl nicht so genau, was er tut. Also auch wenn er das Licht anmacht, es ist ja kein Vergleich zu einer guten Beleuchtung durch Tageslicht, vor allem 1913. Und deswegen bleibt einiges an Blut noch übrig.
Naja, und du kannst ja auch nicht, wenn du gerade deinen Mordschauplatz putzt, Fenster und Türen sperrangelweit aufmachen, damit du ja genug Licht hast, damit du siehst, wo du putzt, weil dann sehen die Nachbarn ja auch, was du putzt.
Ja, das stimmt natürlich auch.
Also man muss das ja auch irgendwie geheim halten.
Ja. Und um keinen Verdacht von solchen neugierigen Nachbarn auf sich zu lenken, möchte er Annas Besitz erst zwei Tage später aus der Wohnung entfernen, also ein bisschen eine Ruhepause dazwischen, damit nicht auffällt, dass er da immer wieder ein- und ausgeht. Aber zu dem Zeitpunkt sind die beiden Hälften ihres Rumpfes schon gefunden worden.
Und das heißt, in der Zwischenzeit kommt eben die Polizei zu ihm und er gesteht sofort einwandfrei, ja, ich war's.
Jein, also zuerst streitet er schon ab, eine Anna Aumüller gekannt zu haben, aber die Briefe, die bei ihr gefunden werden und die Tatsache, dass er ihre Wohnung gemietet hat, lassen ihn dann doch sehr schnell nachgeben.
Vor allem das mit der Miete der Wohnung, ja.
Genau, ja. Er gesteht also, dass er sie kennt, aber sie hätten eine rein freundschaftliche Beziehung gepflegt. Schließlich bricht es jedoch aus ihm heraus. Er sagt, die heilige Elisabeth von Ungarn hätte ihm gesagt, dass sie Anna als Blutopfer fordere. Er ruft:
Ich habe sie getötet. Ich habe sie getötet, weil ich sie liebte. Ein Opfer muss mit Blut besiegelt werden.
Hans Schmidt wird auf der Stelle festgenommen und inhaftiert. Seine Verhandlung beginnt am 7. Dezember 1913. Dass Hans Anna ermordet hat, das steht nicht zur Debatte. Was aber heiß umstritten ist, ist sein Geisteszustand. Sein Anwalt versucht, das Gericht davon zu überzeugen, dass sein Klient von einem plötzlichen Blutrausch überkommen worden sei und deswegen nicht für seine Handlungen verantwortlich gewesen sein könne. Ein wichtiger Zeuge hierfür ist ein Dr. Arnold Leo, der von einem Besuch erzählt, bei dem Hans unvermittelt ganz aufgeregt im Raum herumgesprungen sei, ein paar Minuten lang Zither gespielt habe und gleich darauf wieder ganz ruhig da gesessen und mit ihm gesprochen habe. Die Staatsanwaltschaft ist hingegen davon überzeugt, dass Hans nur ein gerissener Betrüger ist, der nur vorgibt, verrückt zu sein. Aussagen der Priester, die bereits in den USA mit ihm zusammengearbeitet haben und die meinen, dass mit Hans schon ganz ordentlich etwas nicht stimmt, werden aber als übertrieben gewertet.
Was sagt denn er selbst?
Er fällt seinen Anwälten in den Rücken, indem er immer mal wieder selbst sagt, dass mit ihm alles in Ordnung ist und dass er nur so getan hätte, als ob er Stimmen hören würde und nicht alle Tassen im Schrank hätte.
Da will man als Anwalt seinen Klienten schon auch irgendwie eins reinhauen, oder?
Das glaube ich auch, ja. Zu der Verhandlung reisen sogar sein Vater und seine Schwester aus Deutschland an. Sie erzählen von Hans seltsamem Verhalten als Kind, von der Tierquälerei und so weiter. Das führt jedoch nur dazu, dass Hans wütend wird und schließlich geradezu die Todesstrafe für sich selbst einfordert. Nachdem sich die Geschworenen ganze 34 Stunden lang beraten, ob Hans Schmidt nun schuldig zu sprechen sei oder nicht, ist klar, dass sie nicht weiterkommen. Schließlich müssen die Geschworenen in den USA zu einem einstimmigen Ergebnis kommen. Der Prozess wird hiermit eingestellt. Am 19. Januar 1914 wird ein neuer Prozess eingeleitet und diesmal findet der Richter ganz klare Worte für die Geschworenen.
Wenn Sie bedenken, dass der Angeklagte das Messer und die Säge, mit denen er die Leiche zerteilt hat, mit dem Vorsatz, sie so zu benutzen, wie er es getan hat, gekauft hat, und wenn Sie bedenken, dass er mitten in der Nacht zu der Wohnung gegangen ist, seinen Mantel ausgezogen und Ihre Kehle durchgeschnitten hat und sie dann zerteilt hat, zu welchem Fazit kommen Sie dann? Benutzen Sie Ihren Hausverstand, Ihre Erfahrungen mit Männern. Vergessen Sie nicht, dass nicht jede Ausprägung psychischen Unwohlseins ein Verbrechen entschuldigt. Hat er recht?
Mit dem letzten Satz hat er natürlich schon recht und ich bin nicht ganz sicher, er kann gemeint haben, Ihre Erfahrungen mit Männern oder Ihre Erfahrungen mit Menschen. Also men, der Plural im Englischen, kann beides bedeuten.
Ja.
Hans kommt nun mit einer neuen Behauptung daher. Er sagt jetzt, dass er gar nicht geplant hat, Anna zu ermorden. Es sei nur eine missglückte Abtreibung gewesen, die leider zu ihrem Tod geführt hätte.
Okay, ja, sie war schwanger. Mhm. Also der Gerichtsmediziner meint ja auch, dass sie kurz zuvor entbunden hatte. Okay, aber erklär mir doch bitte mal, wie eine Abtreibung so missglückt sein kann, dass die Kehle durchgeschnitten wird. Oder warum ich nach einer missglückten Abtreibung einen Körper zerstückeln muss.
Na, weil du nicht zugeben kannst, dass du gerade eine Abtreibung versucht hast. Das ist strafbar.
Ja.
Und deswegen...
Ermordest du lieber gleich die Frau?
Nein, weil sie dabei gestorben ist. Weil sie dabei gestorben ist, musst du ihre Leiche irgendwie loswerden.
Mm-mm.
Was ich mich halt frag, ist auch, was ist mit dem Baby passiert?
Ach so.
Hat er das wahrscheinlich auch einfach in den Fluss geworfen?
Das wurde nie gefunden, oder?
Nein, aber es wurden ja auch ihre Beine und so. Also es wurde nicht alles von Anna gefunden.
Naja, er hat ja auch einen Teil verbrannt. Vielleicht hat er mit der Matratze was mitverbrannt.
Möglich ist viel. Ausschließen können wir sehr wenig. Es tritt jetzt ein neuer Zeuge auf, der erklärt, dass Hans für Anna eine Lebensversicherung über eine ganz schöne Summe abgeschlossen habe. Und das besiegelt sein Schicksal. Hans Schmidt wird am 5. Februar 1914 des kaltblütigen Mordes an Anna Aumüller für schuldig befunden, nach einer nur zweistündigen Beratung der Geschworenen. Eine Woche später wird er daher von einem Richter zum Tode verurteilt. Dagegen legen seine Anwälte Berufung ein und die Todesstrafe wird noch fast 2 Jahre nach hinten verschoben. Aber am 18. Februar 1916, also gut 2 Jahre nach dem eigentlichen Urteil, muss der Priester auf dem elektrischen Stuhl Platz nehmen. Bei seinem Tod ist er 37 Jahre alt. Er ist bis heute der einzige römisch-katholische Priester, der in den USA per Gerichtsbeschluss hingerichtet wird.
Und wie alt wurde Anna?
Anna Aumüller war 20 oder vielleicht 21 Jahre alt, als er sie ermordet hat. Es gibt noch einen Fall, in dem Hans Schmidt als Verdächtiger gilt. Bevor er nach New York gekommen ist, hat er ja 6 Monate lang in Kentucky gearbeitet. Und hier in Louisville verschwindet die 8-jährige Alma Kellner am Morgen des 8. Dezember 1909 spurlos. Sie ist auf dem Weg von ihrem Haus zur nahegelegenen Kirche, das ist eine Strecke von in etwa 1 Kilometer. Sie trägt ein braunes Kleid mit hellem Rand, einen braunen Mantel und einen roten Hut. Als sie zu Mittag nicht zu Hause ankommt, machen ihre Eltern sich große Sorgen. Almas Leichnam wird nur durch einen Zufall Ende Mai 1910 im Keller der Kirche gefunden. Ihr kleiner Körper muss verbrannt und dann im Keller gelagert worden sein, wo er durch einen Wasserrohrbruch Ende Mai noch weiter zersetzt und dann schließlich entdeckt wird. Verdächtigt und schließlich für den Mord verurteilt wird Joseph Wendling, der Hausmeister der Kirche. Ein paar Jahre später wird seine Schuld jedoch in Frage gestellt. Es ist durchaus möglich, dass Hans Schmidt, auch wenn der sonst eher auf Jungs stand, der kleinen Alma etwas angetan und sie dann im Keller versteckt hat. Oder vielleicht ist es auch nur ein Zufall, dass er zu dieser Zeit dort gearbeitet und bald darauf die Stadt verlassen hat. Das kann natürlich auch sein. Im Fall eines anderen ermordeten Mädchens in Aschaffenburg gilt er ebenfalls als verdächtig. Aber bevor die Deutschen draufkommen, ihn in den USA im Gefängnis von Sing Sing dazu befragen, wird er auch schon hingerichtet. Nach der Hinrichtung soll sein Leichnam eigentlich zu seiner Familie nach Deutschland überführt werden, dann bricht jedoch der Erste Weltkrieg aus und macht das unmöglich. Stattdessen wird Hans Schmidt in New York beerdigt. Wo? Das wird allerdings geheim gehalten.
Vielleicht sicherer so.
Ja.
Puh. Also es war rückwirkend zumindest schon relativ schnell klar, dass irgendwas so gar nicht mit ihm stimmt.
Ja, also das mit der Insanity Defense, also wusstest du, was du getan hast oder wusstest du nicht, was du getan hast? Das ist halt so eine Sache und die wurde gerade nach diesem Fall auch lang und breit besprochen.
Mhm.
Weil du kannst Stimmen hören, die dir sagen, dass du jemanden umbringen sollst, aber trotzdem wissen, dass es falsch ist, jemanden zu töten.
Ja.
Und dann gilt das eigentlich nicht, dass du sagst, ja, aber ich bin ja geisteskrank, ich hab's ja nicht besser gewusst. Also das kann man dann eigentlich nicht behaupten. Weil du hast es ja schon besser gewusst.
Naja, und gerade wenn er halt auch irgendwie eben katholischer Priester war und eigentlich einen sehr strikten, strengen Moralkodex als Leitfaden, sage ich jetzt mal, gehabt hat. Und wir ignorieren hier zum Beispiel, dass Homosexualität eine Sünde ist, weil das ist es nicht.
Genau.
Aber du sollst nicht töten, du sollst niemandem Leid zufügen. Das ist ja auch in der Kirche durchaus auch propagiert und sollte so gelebt werden eigentlich.
Ja.
Also er hätte schon, glaube ich, unterscheiden können oder hat es, glaube ich, auch sehr wohl, was richtig und was falsch ist.
Ja, das denke ich auch, dass er das schon gewusst hat. Er hat die Ermordung von Anna irgendwie mit der Geschichte von Abraham verglichen, der die Stimme gehört hat, dass er seinen Sohn töten soll.
Mhm.
Nur, glaube ich, hat er das dann doch nicht gemacht, oder?
Abraham hat das nämlich dann eben nicht gemacht, soviel ich weiß.
Das ist der Unterschied.
Abraham wollte seinen Sohn Gott opfern. Richtig! Und dann hat Gott ihm aber eben gesagt, na stopp, spinnst, okay, jetzt weiß ich, du hörst auf mich,
du glaubst mir, irgend sowas. Ja, ja.
Genau, Glaubensbeweis. Aber zum Schluss hat Abrahams Sohn überlebt. Großer Unterschied.
Ja, genau.
Riesiger Unterschied.
Ich bin der Meinung, dass er als kleiner Bub schon Therapie benötigt hätte.
Und keine Schläge von seinem Vater, die benötigt niemand.
Und die Mutter war absolut verständlicherweise halt komplett überfordert. Das ist eine zu große Aufgabe, allein sich um 10 Kinder zu kümmern.
Ja.
Und die Mutter hätte auch Therapie gebraucht.
Ja.
Und Hilfe.
Einfach Unterstützung und Hilfe, ja.
Dann wäre sie wahrscheinlich auch nicht in diesen religiösen Wahn hineingerutscht. Und ich meine, es ist ja eh toll, dass von 10 Kindern nur eins mit auf ihrem Pfad gegangen ist.
Ja.
Und die anderen gesagt haben, na, das ist uns echt zu viel, damit wollen wir nichts zu tun haben.
Ja.
Das ist eher ein ganz guter Schnitt, finde ich.
Aber ein guter Schnitt, ja. Ich find's halt irgendwie dann auch schon krankhaft, wahnhaft, einem Kind kleine Priestergewänder zu nähen. Also wenn er nur mitgeht mit ihr in die Kirche, okay, aber alles
ja,
weitere.
Ja, sie haben sich da einfach in was reingesteigert. Zusammen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ein Kind Schuld hat an irgendwas. Natürlich sind die Erwachsenen verantwortlich. Aber er war als einziges der Kinder auch überhaupt empfänglich dafür.
Ja.
Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen zum Beispiel auf Apple Podcasts. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen was im Börserl übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter ko-fi.com/darf's-ein-bisserl-mord-sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder ein Enzian-Schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. können oder du wirst unser Komplize auf Steady, steadyhq.com/darfseinbissalmordsein und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören, sowohl die normalen Folgen als auch Extrablatt. Und gerade wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen, mit unserem Logo zum Beispiel drauf, unter shop.spreadshirt.at/debms. Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfseinbissalmordsein.com. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss?
Wir machen noch was Schönes zum Abschluss, oder?
Ja.
Franziska.
Amrei.
Ich frage dich heute, ohne den Namen zu nennen, wofür ist deine Heimatstadt bekannt? Oder dein Heimatgebiet, je nachdem, wo du halt wohnst oder wo du dich ansässig fühlst?
Naja, da, wo ich jetzt wohne, ist recht einfach. Grant. Fürs Grantigsein. Und da, wo ich meine Kindheit verbracht habe, würde ich sagen, naja, so bekannt ist es nicht dafür, aber man kann es wissen. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts anderes ein. Salz?
Ja.
Ja.
Also ich weiß, wo du aufgewachsen bist und mich wundert es gerade trotzdem, okay?
Oder wenn man es etwas größer nimmt, Bier.
Ach so, okay, okay, ja, ja. Weißbier, um genau zu sein, oder?
Weißbier? Na.
Nein? Na.
Einfach Bier. Nur Bier.
Bier, in allen Formen. Einfach nur Bier.
Genau.
Ja.
Genau. Und bei dir?
Ich hab mir auch in erster Linie mal die nächstgrößere Stadt ausgesucht, wo ich aufgewachsen bin. Weil eben, ich meine, wir sind ja beide jetzt in der gleichen Stadt.
Ja.
Und da ist es, ich glaube zumindest für die Österreicher recht klar, Fasching und Kirchtag.
Ja, da weiß man gleich die Gegend. Aber
da weiß man sofort die Gegend, oder?
Also die Gegend sofort, aber eigentlich, eigentlich die Stadt auch.
Die eine halt. Da, wo ich geboren bin, ähnlich wie bei dir, also gleich wie bei dir.
Bier.
Bier. Brezen, ja. Weißwürst.
Ja, genau.
Und da, wo ich jetzt wohne, ja, es ist halt Arsch, wenn wir beide am gleichen Ort geboren sind und wohnen.
Ich bin hier geboren.
Stimmt, du bist hier geboren, du bist dann wieder umgesiedelt.
Ja.
Ja, ich hätte nämlich auch irgendwie Grant gesagt. Also es ist bezeichnend, dass uns beide das als erstes einfällt, oder?
Ja, aber dafür ist es halt schon bekannt.
Kaffeehaus.
Okay. Ja.
Ich sage jetzt Kaffeehaus. Das ist ja auch der Grand vertreten bei den Obern, bei den Kellnern.
Das stimmt.
Um das auszugleichen.
Ja, da gibt es jetzt auch ein neues Lied von Lisa Schmidt und ich habe im Musikvideo dazu mitgespielt.
Mhm.
Aber glaubst du, mir fällt jetzt ein, wie das heißt? Wien, irgendwas mit Wien. Sucht es. Es ist Lisa Schmidt, irgendwas mit Wien.
Irgendwas mit Wien und Lisa Schmidt. Ja, ja, Franziska, post den Link.
Ja, also das, genau, mache ich dann.
Gott, das ist gut vorbereitet, Franziska.
Ja, Wahnsinn. Hervorragend. Aber jetzt habe ich ja den Stadtnamen auch schon gesagt. Oh nein, oh nein.
Ja, ich bin schon dafür, dass unsere Hörer und Hörerinnen dann den Stadtnamen dazu schreiben oder
so,
das Gebiet, weil sonst wird es ein großes Rätsel raten.
Sollen wir es jetzt auch noch verraten?
Aufklären. Ja,
also
schon.
Wir wohnen jetzt beide in Wien, statt des Grants und der Kaffeehäuser. Die Gegend, in der ich meine Kindheit verbracht habe, ist Bayern, deswegen das Bier. Und Traunstein, da gab es früher Salz. Also als Kind gab es, weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab ein Salzmuseum in der Stadt. Mhm. Und da haben wir dann auch selbst irgendwie so ein Sackerl mit Salz mitbekommen.
Mhm.
Das war irgendwie ganz, ganz toll. Ja.
Cool.
Ja. Und bei dir?
Bei mir eben, also ja, Wien jetzt hier, Kaffeehauskultur und Wiener Grand. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Villach. Villacher Fasching, Villacher Kirchtag ist, fürchte ich, vielen ein Begriff.
Zumindest in Österreich
und
auf jeden Fall.
Wer es nicht kennt, darf es mit Kölle Alav vergleichen.
Ja.
Und der Villacher Kirchtag ist keine Brauchtumswoche für mich, finde ich, sondern einfach nur so wie Wiener Wiesen Oktoberfest, einfach nur
sauber
feiern. Genau, und geboren bin ich eben auch in Bayern, deswegen Weißwürst, Brezen und Bier.
Mhm. Aber in einer ganz anderen Gegend als ich.
Aber so richtig anders. Also so weit.
Ja.
Also, ja.
Schon richtig anders. Die Leute reden ganz anders dort.
Das stimmt. Das stimmt wirklich, ja.
Also schon so richtig anders.
Aber es ist noch immer das gleiche Bundesland. Wie sieht's denn bei euch aus? Wofür sind eure Heimatstädte und Gebiete so bekannt?
Wie du schon ganz richtig gesagt hast, bitte schreibt es dann auch dazu. Irgendwie in Klammern, ja, damit wir uns auskennen. Also erst ein bisschen raten ist schön, aber dann lasst uns was lernen.
Oder in einem neuen Kommentar dann irgendwie.
Genau, genau. Ja. Okay.
Lasst uns die Welt entdecken.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und allen unseren Hörern auch. Gesund bleiben.
Bussi.
Bussi. Baba.